Wir tauchen heute ab in die Nord- und in die Ostsee und wir fragen gleich mal, wie gefährlich die Weltkriegsmunition ist, die auf dem Meeresboden vor sich hin rostet. Forscherinnen sind zu den alten Wracks aus dem Weltkrieg getaucht, sie haben Proben genommen und untersucht. Das ist gleich Thema bei uns. Aber zuerst.
Ja, wir haben kein gutes Spiel gemacht, haben verdient verloren. Nicht das Feuer der letzten Wochen auf den Platz gekriegt und deswegen verdient verloren.
Er, Julian Nagelsmann, ist schon weg als Trainer beim FC Bayern.
Mit Freunden kicken, ich meine Fußball spielen insgesamt. Es gibt für uns halt nichts Schöneres.
Und er, Thomas Tuchel, ist der Neue. Aber was bringen eigentlich solche Trainerwechsel wirklich? Und was kann man daran vielleicht sogar für ein wichtiges Spiel wie das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale heute Abend lernen?
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
Nagelsmann weg, Tuchel her, das ist die Kurzform dessen, was beim FC Bayern in den letzten Wochen passiert ist. Das reicht natürlich nicht, um die ganze Stimmungslage zu beschreiben. Verein ist immer noch an der Tabellenspitze in der Bundesliga. In gut 2 Stunden kommt dann Manchester City nach München und naja, die Bayern müssen einen 3:0 Rückstand aus dem Hinspiel aufholen, um überhaupt ins Halbfinale zu kommen. Wahrscheinlichkeit sehr gering. Und inzwischen stellen immer mehr Fans und auch Spieler des Vereins die Frage, warum eigentlich dieser Trainerwechsel? Ja, was hat's gebracht, Julian Nagelsmann zu entlassen? Sportlich überlassen wir die Bewertung den Kolleginnen aus der Sportredaktion, aber wissenschaftlich, das kann ich Sebastian Zart fragen. Er ist Sportwissenschaftler an der Rheinland-Pfälzisch-Technischen Universität in Kaiserslautern und er hat untersucht, was solche Trainerwechsel bringen. Ich grüße Sie.
Hallo.
Erst mal ganz kurz. Trainerwechsel beim FC Bayern aus wissenschaftlicher Sicht die richtige Entscheidung?
Ist ganz schwer zu sagen. Im Grunde ist es immer eine sehr individuelle und fallbezogene Beurteilung. Oftmals weiß man als Außenstehender gar nicht, was geht in der Mannschaft vor. Ist die Mannschaft zerstritten? Ist das Verhältnis in Ordnung? Ist das Verhältnis zwischen Vorstand und Trainer noch in Ordnung, intakt? Da bekommt man viel Information nicht mit.
Sie schreiben in der Studie, zunächst mal gibt dieser Trainerwechsel, also im ersten Spiel, erstmal einen Schub. Woran liegt das? Weil alle erleichtert sind, dass das Theater vorbei ist?
Das kann gut sein, ja. Da kann ich nur zurückgehen, dass man nicht genau weiß, was eigentlich in der Mannschaft abläuft. Und man hat so zwischen den Zeilen rausgehört, es gibt doch viele Probleme, vielleicht in der Mannschaft, die dann angesprochen werden, nur intern und nicht nach außen treten. So dieser Kabinentalk, wie es teilweise auch heißt, dass vielleicht kleine Grüppchen unzufrieden sind aufgrund der Spielzeit, aufgrund ihrer Rolle in der Mannschaft etc. Und die natürlich aktiv nicht mehr die 100% leisten und geben, sondern möglicherweise auch den entscheidenden Zweikampf verlieren und im schlimmsten Fall auch aktiv gegen den Trainer spielen. Und dann ist natürlich der Trainer ein Leistungs- und erdrückender Faktor. Das war ja auch unsere Hypothese bei unserer Arbeit. Und sobald der Trainer weg ist, spielen alle befreit auf. Alle haben möglicherweise auch wieder die Chance, sich zu präsentieren, haben eine gerechte Chance, in die Mannschaft zu kommen. Und das könnte ein Faktor sein.
Also erstmal ein Schub im ersten Spiel. Wie geht's nach diesem ersten Spiel dann weiter?
Also die Daten belegen bei uns eindeutig, dass ein deutlicher Schub gegeben war, unabhängig von der Liga, die wir betrachtet hatten. Wir hatten ja die Bundesliga, die Primera Division und die Premier League als 3 große Ligen aus Europa.
Also Deutschland, Spanien und England?
Genau. Und da war in allen Ligen gleichermaßen ein spontaner Anstieg von einem Spiel aufs nächste, dass quasi eine deutliche Steigerung der Leistung gegeben war. Und diese Leistung hielt aber längere Zeit an. Also wir können zum einen kurzfristige Effekte durch einen Trainerwechsel belegen, aber auch mittel- und langfristige. Und die positiven Einflüsse eines Trainerwechsels waren bis zu 16 Spieltage nach dem Trainerwechsel gegeben.
Und 16 Spieltage lang, das ist ja fast eine halbe Saison praktisch, dann geht das Theater wieder von vorn los?
Das ist die Frage. Ja. Im Endeffekt, wenn man es ganz pauschal sagt, ja, könnte man sagen, man müsste prüfen, ob ein Effekt ausbleibt und man wieder einen neuen Reiz setzen muss. Geht natürlich auf Dauer ins Geld für den Verein. Ne? Und Halbjahrverträge gibt es auch nicht im Verein oder im Profibereich. Von daher wäre das ein bisschen übertrieben.
Wenn Sie sagen, dieser Trainerwechsel hat einen positiven Effekt, 16 Spiele lang statistisch, was heißt das genau? Also fallen mehr Tore, siegt die Mannschaft öfter oder ist einfach nur bessere Stimmung?
Wir haben es an den erzielten Punkten festgemacht. Sprich, die Mannschaften haben häufiger gesiegt und dementsprechend mehr Punkte erzielt. Wir haben das Ganze immer relativiert anhand der aktuellen Gegnerstärke, was auch in unseren Augen teilweise eine Schwäche anderer Studien war. Wir haben immer versucht, die aktuellen Duelle eines Spieltags zu betrachten. Sprich, spielt der Erstplatzierte gegen den 18. oder spiele ich als 11. gegen den 12. Das ist natürlich nach einem Trainerwechsel entscheidend, ob ich direkt gut einsteige oder nicht. Und die Siegwahrscheinlichkeiten sind natürlich unterschiedlich. Und somit konnten wir den Quotienten aus tatsächlich erzielten Punkten und den zu erwartenden Punkten bestimmen. Und dieser Quotient steigt deutlich an nach dem Trainerwechsel. Sprich, wir haben mehr tatsächliche Punkte erzielt und dementsprechend einen starken Leistungsanstieg.
Trotzdem, Herr Zart, erstmal hat man einen positiven Effekt, aber ist die Studie nicht auch ein bisschen ein Beleg dafür, dass man eigentlich eher einen langen Atem haben sollte und dem Trainer auch ein bisschen Zeit geben sollte?
Mit Sicherheit. Es gibt da verschiedene Theorien, die natürlich dahinterstehen. Die Common-Sense-Theorie zum Beispiel, die sagt auch, dass ein Trainer, wenn er das Problem darstellt, austauscht werden sollte und dann sich langfristig erst positive Einflüsse einstellen oder positive Reaktionen zeigen im Umfeld, wenn man die Rahmenbedingungen verändert. Und Veränderungen treten nicht spontan ein, sondern die werden im Laufe der Zeit erst reifen. Und von daher braucht der Trainer irgendwo auch eine Zeit, sich quasi einzuleben, Strukturen aufzubauen, das Verhältnis zwischen Spielern zu stärken etc. Das kann nicht innerhalb von wenigen Spielen passieren. Von daher war ich auch sehr überrascht, als Nagelsmann gefeuert wurde und ersetzt wurde, denn der Verein war in allen Wettbewerben noch vertreten. Sie waren auf Platz 1, sie standen ganz gut da, vielleicht in der eigenen Wahrnehmung nicht mit dem Punktvorsprung, den man sich erhofft hatte, ja, und der Performance von einzelnen Spielern, aber dennoch war alles mehr oder weniger für mich als Außenstehender im grünen Bereich. Also da wird manchmal auch zu früh, vielleicht in meinen Augen, die Reißleine gezogen.
Sie haben verschiedene Ligen untersucht, haben Sie gesagt, Deutschland, Spanien, England. Gibt es kulturelle Unterschiede? Also fliegen manche Trainer an manchen Stellen schneller?
Ich habe in Bezug zu unserer Studie mal von 1996 bis 2021 die Trainerwechsel rausgesucht aus den Statistiken. Und wir sind ungefähr 10 bis 12 Trainerwechsel pro Jahr, wenn man den Schnitt betrachtet, über die Ligen verteilt. Wenn man aber das Maximum betrachtet, dann liegt die spanische Liga ganz weit vorne mit 20 Wechseln. Also da ist eher so, dass vielleicht dann die schlechteren Mannschaften häufiger versuchen, in einer Saison über einen Trainerwechsel einen großen Effekt zu erzielen. Das Minimum liegt teilweise, bei 2 liegt das Minimum in der französischen Liga in einer Saison. Das heißt, es ist sehr, sehr schwankend. Aber über die letzten 20, 25 Jahre kann man nicht sagen, dass es einen Anstieg gibt, sondern es ist auf- und absteigend plus minus 10, 12 Trainerwechsel pro Saison.
Jetzt wollen wir natürlich wissen am Schluss, Herr Zart, wenn man sich die Statistik anschaut, wir haben ja erst eine Handvoll Spiele unter Thomas Tuchel bei Bayern. Heißt das Ganze, Bayern gewinnt heute Abend das Spiel, fliegt aber trotzdem aus der Champions League?
Ich würde es mir ja wünschen als Zuschauer und als Deutscher, dass die Bayern das Wunder noch schaffen und weiterkommen in der Champions League. Aber wenn man die harten Fakten auf den Tisch legt, dann ist Manchester schon eine Übermacht und die Leistung einzelner Bayern-Spiele ist aktuell nicht so gut. Ich glaube eher nicht daran, ja, dass sie das Wunder euch vollbringen.
Was bringt es, den Trainer auszutauschen? Eine Forschergruppe um Sebastian Zart, Sportwissenschaftler an der TU in Kaiserslautern, hat das untersucht. Und wir lernen, manchmal macht es wahrscheinlich doch mehr Sinn, den Trainern ein bisschen mehr Zeit zu geben. Herr Zart, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Bitteschön.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Das macht Sebastian Kirschner heute. Sebastian, los geht's mit einem Blick auf die Insekten um uns rum und sieht nicht so gut aus.
Richtig. Stichwort ist Insektensterben und da haben Wissenschaftler aus Deutschland und der Schweiz jetzt sich das Ganze mal weltweit angeschaut, Erkenntnisse zusammengetragen und haben sich so in großem Maßstab mal ein Bild davon gemacht, was sind die Ursachen und die Folgen des Insektensterbens.
Und was sind sie?
Im Prinzip sind es 3 große Faktoren, die sie da rausgefunden haben.
Also die Haupttreiber scheinen eben so zu sein, intensive Landnutzung, Klimawandel und invasive Arten.
Das sagt Florian Menzel, er ist Ökologe an der Universität Mainz. Was er meint, weil Land immer intensiver genutzt wird, gibt es in der Landwirtschaft immer weniger Grünstreifen und Brachen beispielsweise, weil sich invasive Insekten ausbreiten, verdrängen, zum Beispiel der asiatische Marienkäfer, heimische Arten. Hinzu kommen die Wechselwirkungen, die sich aus diesen Faktoren ergeben und die das Ganze verstärken. Zum Beispiel, wenn intensive Landnutzung ein Ökosystem schädigt, dann ist es schon anfälliger für Klimawandel und invasive Insekten. Und die allgemeine Folge daraus, die Sie beobachten, spezialisierte Insekten sterben aus. Vielerorts gibt es immer mehr Generalisten.
Also es gibt immer mehr Allerweltsarten, während Arten verschwinden, die jetzt für den einen oder den anderen Lebensraum typisch sind.
Das klingt relativ ernüchternd. Gibt es auch irgendwelche Lichtblicke oder zumindest Ideen, was man tun kann?
Auch das liefern die Forscher. Zum Beispiel:
Wir müssen den Landwirten mehr dabei helfen, wirklich auch umweltfreundlich Landwirtschaft zu betreiben.
Außerdem sagen sie, man könnte auch mehr Schutzgebiete andere Schutzgebiete einrichten, also nicht mehr, sondern größere, miteinander verbundene. So könnten zum Beispiel Arten in vom Klimawandel erhitzten Gegenden in höhere oder nördlichere, kühlere Regionen auswandern. Und wir sollten auch darauf achten, dass sich invasive Arten nicht noch mehr verbreiten, zum Beispiel durch globalen Handel und Reisen eben. Wir bleiben bei unerwünschten Veränderungen in der Natur. Diesmal geht es aber raus aufs Meer. Dort sorgt Plastikmüll dafür, dass sich invasive Arten unter Umständen immer mehr ausbreiten.
Also invasive Arten, Arten, die da eigentlich gar nicht vorkommen.
Genau. Wir wissen, dass gigantische Mengen Plastikmüll im Meer schwimmen. Durch Meeresströmungen sammelt der sich zum Beispiel in riesigen Müllstrudeln an. Und einen davon haben sich Forscher jetzt genauer angeschaut, was da so lebt. Den sogenannten großen pazifischen Müllteppich. Und dabei haben sie eben herausgefunden, auf dem überwiegenden Teil des Plastiks waren Arten, die normalerweise im Küstenbereich leben. Also es geht da so um Weich- und Gliedertiere, Nesseltiere und dergleichen. Und die waren mengenmäßig sogar dreimal mehr als Lebewesen aus dem offenen Ozean auf diesem Plastik.
Und warum breiten sich diese invasiven Arten dann immer mehr aus?
Ja, das Ganze bricht laut den Forschern ja millionenalte Naturgrenzen auf. Das Meer war vorher quasi eine Barriere für diese Tiere und mit dem Müll können plötzlich Küstenorganismen im offenen Ozean überleben. Sie vermehren sich dort sogar und werden unter Umständen in neue Gegenden geschwemmt. Konkretes Beispiel: empfindliche Inselökosysteme wie Hawaii waren bisher geschützt, weil sie weit weg von Küsten von Asien oder Nordamerika sind. Und Hawaii liegt aber halt in dem Strömungsbereich des großen pazifischen Müllteppichs. Zum Schluss geht es noch um was Angenehmeres, um Weinherstellung. Okay. Die war wohl in der Antike zum Teil ein regelrechtes Spektakel für Zuschauer. Darauf deutet zumindest eine Weinkellerei hin, die einst vor Rom existiert hat.
Und die hat man jetzt gefunden?
Nein, die hat man schon länger ausgegraben, aber jetzt hat man sie sich eben genauer angeschaut.
Was sieht man da alles?
Die ist sehr opulent. Die Weinkellerei liegt in einer der größten Villen, die es einst vor Rom gab. Da konnten die Gäste durch breite Eingänge zuschauen, wie der Wein hergestellt worden ist. Von den Speisesälen aus konnten die bei der Produktion zuschauen. Der Traubenmost ist über dünne, weiße Marmorkanäle gelaufen. Trittflächen waren in schönem roten Marmor ausgeführt. Also alles eher unpraktisch, wenn das beispielsweise nass wird oder so, aber eben sehr luxuriös, komfortabel und, wie die Forscher sagen, vergleichbar mit Orten, wo der Kaiser sich aufhält.
Stellt sich natürlich die Frage, warum dieses Spektakel, also für wen?
Da sagen die Forscher, das war wohl schon eher für Eliten gedacht. In Gegenden ums Mittelmeer war Weinbau kulturell ohnehin sehr wichtig. Und die Autoren sagen, die wohlhabenden Römer haben die Rolle der Landarbeiter eben romantisiert. Sprich, es ging dabei um Selbstdarstellung. Das Ganze war eine Art Statussymbol, wo man einfach gern dabei war. Also wenn es damals schon Instagram gegeben hätte, das wäre drauf gewesen.
Das schaut mal her, meine Weinkellerei. Sebastian Kirschner mit den Kurzmeldungen. Danke.
IQ, Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Tief unten, am Grund der Nordsee. Da liegen bis zu 1000 Schiffswracks aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Eine genaue Zahl gibt's nicht. Jetzt könnte man sagen, ja gut, die werden ja langsam aber sicher zu Korallenriffen. Aber in ihrem Inneren lauert möglicherweise eine schleichende Gefahr, nämlich rostende Munition und Sprengstoffe. In einem groß angelegten Projekt sind Forschende vielfach jetzt mal zu diesen Wracks getaucht, haben Proben genommen und versucht, die Frage zu beantworten, wie gefährlich ist eigentlich dieser explosive Müll für das Meer? Und heute haben sie ihre Ergebnisse präsentiert.
Wir haben im Süden von Helgoland die SMS Hela und beispielsweise in Richtung Meer Wattenmeer haben wir die SMS Friesland, die dort liegt.
Jan Wendt fährt mit dem Finger über die Seekarte auf einem großen Bildschirm. Seine Firma North.io hat die Karte im Laufe des North Sea Wrack Projekts entwickelt. Die Karte zeigt nicht nur, wo in der Nordsee Wracks aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg liegen, sondern auch, wie gefährlich sie sind.
Jetzt Chance of Release angucken, also die Chance, dass dieses Wrack aufbricht, haben wir bei der SMS Friesland eine Chance von 45%, dass es in einem gewissen Zeitraum in den nächsten Jahren aufbricht.
North Sea Wracks, also Nordseewracks, ist ein europäisches Forschungsprojekt, gefördert mit 5 Millionen Euro von der EU. Mit dabei sind Meeresforschungsinstitute in Belgien, den Niederlanden, Deutschland und Dänemark. Die Forschenden sind zu 15 Wracks getaucht und haben dort Proben gesammelt. Muscheln, Steine, Fische.
Für uns hat die Arbeit eben tatsächlich in dem Moment angesetzt, wo die ganzen Projektpartner aus den unterschiedlichen Ländern uns quasi die Proben mehr oder weniger vor die Tür geliefert haben.
Sagt Dr. Jennifer Strese vom Toxikologischen Institut der Uni Kiel. Ihr Team hat untersucht, ob in den Proben Munitionsspuren, meist TNT, zu finden sind.
Wir haben eben den Nachweis dann erbracht, okay, wir finden diese Munitionsbestandteile in den Fischproben zum Beispiel. Und unser Kollege hier vom Alfred-Wegener-Institut, der hat eben dann eben dieselben Fische eben beispielsweise auf bestimmte Tumoren untersucht. Und da konnten wir schon feststellen, dass je mehr von diesen Schadstoffen auch in den Fischen messbar waren, umso höher ist auch die Tumorrate.
Die gute Nachricht, selbst wenn das Fischfilet auf unserem Teller durch Munitionsreste belastet wäre, könnten wir es gefahrlos essen, sagt die Wissenschaftlerin. Und wo viel Munition auf dem Meeresgrund liegt, darf sowieso nicht gefischt werden. Aber für die Meeresumwelt ist die rostende Munition trotzdem ein Problem.
Die Meereslebewesen, die dann im direkten Umkreis leben, können dadurch eben tatsächlich so schwer geschädigt werden, auch langfristig, dass wir nicht wissen, sterben bestimmte Arten vielleicht nur durch diese Munitionsbestandteile.
Daran müsse jetzt weiter geforscht werden. Die letzten 4,5 Jahre North Sea Wreck Projekt haben gezeigt, aus versunkenen Kriegsschiffen in der Nordsee tritt noch immer Sprengstoff aus, meist krebserregendes TNT. Damit die Politik einschätzen kann, wo besonders schnell geborgen werden muss, gibt es nun die Karte. Darin ist verzeichnet, welches Wrack wie umweltschädlich ist. Nach und nach sollen noch mehr Wracks eingetragen werden. Und ein Nachfolgeprojekt von North Sea Wrecks unter der Leitung vom AWI, dem Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, ist auch schon in den Startlöchern. Dazu AWI-Wissenschaftler Dr. Matthias Brenner.
Da wird es auch um Hotspot von Munition in der Nordsee gehen, allerdings mehr hin zu Bergungsmöglichkeiten. Also ein bisschen anderer Fokus, weg von der Grundlagenforschung, mehr Richtung Handlungsvorschläge.
Die Facts erstmal für die Nordsee zusammengefasst von Miriam Benecke. Also keine akute Gefahr für Menschen zumindest. Wir wollen das Thema vertiefen mit meinem Kollegen Dirk Asendorf. Dirk, wir haben jetzt viel von der Nordsee gehört. Das Problem ist aber nicht darauf beschränkt. Natürlich in der Ostsee nämlich ist es möglicherweise bedeutend schwerwiegender. Nimm uns mal mit, wie können wir uns das vorstellen, was da am Meeresgrund zu sehen ist?
Genau, im Unterschied zur Nordsee hat man in der Ostsee nach den Weltkriegen die Munition einfach auf den Meeresboden verklappt, heißt das in der Fachsprache, also einfach versenkt. Und anders als in der Nordsee hat man noch nicht mal eine Deckschicht drüber gespült, sondern das liegt da quasi offen rum in 10 Meter Meerestiefe. Und das Wasser streicht drüber weg und korrodiert natürlich diese Metallbehälter, in denen die Sprengstoffe stecken. Und die werden langsam porös und spröde und brechen auseinander und die Sprengstoffe werden freigesetzt.
Um welche Stoffe geht es denn genau?
Es geht meistens um TNT. Das ist ja ein sehr wirksamer Sprengstoff. Der hat die unangenehme Eigenschaft, dass er sich sehr lange auch bei kalten Temperaturen erhält. Und wenn der ins Wasser gelangt, dann reichert er sich in der Nahrungskette an. Also angefangen bei den Muscheln, über die Plattfische bis hin zu den Raubfischen und letztlich zu uns Menschen.
Jetzt heißt es ja, in dem Ergebnis dieses Projekts, was wir heute gehört haben, für Menschen gibt es eigentlich keine Gefahr. Du sagst aber für die Umwelt schon. Um welche Pflanzen, welche Tiere geht es da?
Was man sagen kann, ist, in den Wasserproben der Ostsee, anders als in der Nordsee, findet man flächendeckend diese TNT-Rückstände. In der Nordsee hat man sehr viel Meeresströmung, da verteilt sich das sehr viel schneller. Ebbe und Flut ist da sehr viel höher als in der Ostsee. Und die Ostsee ist ja quasi wie so ein See, also es hat nur den kleinen Zugang zum Atlantik an der Nordspitze von Dänemark. Und das Wasser der Ostsee tauscht sich nur alle 7 Jahre aus, habe ich gelernt. Sodass natürlich die Anreicherung, wenn da Gift austritt aus diesen Verklappungsgebieten, dann reichert sich das viel stärker an als in der Nordsee.
Das heißt, das Problem ist auch nicht lokal begrenzt jetzt um einen Wrack oder eine Stelle, wo verklappt worden ist, sondern in der ganzen Ostsee.
Sagen wir mal, die größte Gefahr für die Meeresfauna ist natürlich direkt an dem Ort, wo die Sprengstoffe jetzt offen liegen. Wenn Muscheln sich zum Beispiel auf so ein verrostetes Torpedo setzen, und das tun die gerne, weil das ist wie so ein künstliches Riff, oder wenn Plattfische da ihre Eier dazwischen legen, weil das eben schön geschützt ist, dann reichert sich das da natürlich ganz besonders stark an. Und wenn dann andere Fische diese wiederum fressen, dann kriegen die die volle Ladung mit, selbst wenn sie den meisten Teil ihres Lebens im offenen Meer verbringen, wo man diese Rückstände, TNT-Rückstände, kaum messen kann.
Jetzt nimmt die Bundesregierung viel Geld in die Hand, um überhaupt mal zu zeigen, wie könnte man denn diese Kriegsmunition entsorgen? Welche Ideen gibt es da?
Genau, das ist tatsächlich weltweit zum allerersten Mal, da staunt man. Es gibt Dutzende dieser Verklappungsorte für Altmunition von Ostasien über Australien bis hin nach Nordamerika und im Mittelmeer und in fast allen Weltmeeren. Es hat aber noch niemand systematisch sich überlegt, wie könnte man eigentlich verhindern, dass da diese Stoffe weiterhin austreten. Und das soll jetzt zum ersten Mal in der Ostsee passieren. 100 Millionen Euro hat der Bundestag Ende letzten Jahres bewilligt. Es soll quasi eine schwimmende Sondermüllverbrennungsanlage entstehen in der Kieler Bucht vor einem Badestrand. Das ist nämlich eines der größten tatsächlich Verklappungsgebiete für Altmunition. Das liegt da ein paar Kilometer vor der Küste. Und das soll hochgeholt werden und soll direkt auf dieser Plattform dann verbrannt werden. Das muss dann natürlich sehr vorsichtig passieren, weil zum Teil ist da auch noch Munition dabei, die explosiv ist. Also man muss da aufpassen, dass niemand zu Schaden kommt, wenn man das hochholt.
Du sagst einmalig dort in der Ostsee, also eigentlich der richtige Ort, um an der Stelle zu forschen, oder?
Und das sagen auch die Beteiligten an dem Nordsee-Projekt. Die sagen, ja, die Wracks sind ein Problem und wir müssen uns da kümmern. Aber die Kollegen haben völlig recht, es ist sinnvoll, in der Ostsee anzufangen. Man hat ja nur eine begrenzte Menge Geld zur Verfügung und die sollte man möglichst da ausgeben, wo der Effekt am größten ist. Und eben die Ostsee ist auch viel anfälliger, weil der Wasseraustausch so gering ist.
Sind sich die Experten eigentlich einig, Dirk, dass es besser ist, diese Giftstoffe zu bergen? Man könnte ja auch sagen, es ist gefährlicher, sie hochzuholen, weil dabei sich möglicherweise erst recht Gift verteilt.
Also was man auf jeden Fall nicht machen sollte, da sind sich alle einig, ist sprengen. Das hat man früher gemacht. Wenn man sowas entdeckt hat, dann hat man da eine Sprengladung hingelegt und Wumms. Das führt aber dazu, dass sich das natürlich weit verbreitet. Also man zerstört sozusagen die letzten Gehäuse noch und verteilt den Inhalt großflächig. Das macht keinen Sinn. Ob man so ein Weltkriegswrack nach 100 Jahren sinnvollerweise bergen kann, das ist sehr umstritten und auch einfach unklar, weil es noch keiner versucht hat. Das ist ja auch ein historisches Monument, so ein Wrack. Und dann ist es auch noch ein Seemannsgrab, weil meistens sind da ja auch Menschen drauf gewesen auf dem Schiff, die zu Tode gekommen sind. Und Seemannsgräber sind nach internationalem Seerecht streng geschützt. Da darf man auch nicht einfach hintauchen, da braucht man eine Sondergenehmigung. Also es gibt da viele Fragen zu beantworten, ob das technisch möglich ist. Da sagen die Experten, ja, das kann man kann diese Schiffe bergen. Aber die Kosten sind gigantisch und ob das dann tatsächlich am Ende Sinn macht, soweit ist die Forschung da auch einfach noch nicht. Es ist ja jetzt erstmal nur eine Bestandserhebung passiert, dass man überhaupt mal weiß, womit haben wir es da zu tun.
Das heißt, Dirk, momentan dein Fazit, was würdest du sagen, was ist denn das wahrscheinlichste Szenario für diese Munitionsreste in Nord- und Ostsee? Was wird da weiter passieren?
Das Ergebnis dieses Nordsee-Forschungsprojekts ist ja jetzt vor allem erstmal eine Priorisierung. Also, dass man Kriterien hat, nach denen man entscheiden kann, wo sollte man eigentlich zuerst anfangen. Die haben sich diese Wracks angeguckt und haben die in Kategorien eingeteilt und gesagt, diese sollte man zuerst, da ist die Gefahr am größten, dass viel austritt. Und diese andere Kategorie, die sind noch in einem relativ guten Zustand, die kann man auch noch ein paar Jahrzehnte liegen lassen.
Wie gefährlich sind Munitionsreste aus Weltkriegszeiten, die am Meeresboden in Nord- und Ostsee liegen? Gerade für die Natur haben wir gelernt, für die Biodiversität einzelne Arten durchaus bedenklich, für Menschen keine akute Gefahr, zumindest was die Nordsee anbelangt. Wir haben eine Bestandsaufnahme bekommen. Vielen Dank für diese Einordnungen an Dirk Asendorf.
Gerne.
Und soweit war es das von IQ, vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.